Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Heute geht es um eine sehr herausfordernde Frauenkrankheit, die Endometriose. Dabei handelt es sich um Ansammlungen von Gebärmutterzellen außerhalb der Gebärmutter, also an anderen Stellen im Bauchraum. Häufig leiden die betroffenen Frauen unter heftigen Schmerzen und haben Schwierigkeiten, zum Beispiel schwanger zu werden. Über die Diagnose und Behandlung der Endometriose spreche ich jetzt mit Dr. Richard Woidert. Herr Dr. Woidert, leiden denn viele Frauen unter einer Endometriose oder ist das nun eher eine seltene Krankheit?
Ja, die Endometriose ist schon eine relativ häufige Erkrankung bei Frauen, besonders im gebärfähigen Alter. Sie betrifft weltweit Millionen von Frauen. Es wird geschätzt, dass ca. 10% der Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland an Endometriose leiden. Das kann durchaus von Studie zu Studie und von Land zu Land etwas variieren. Aus USA, von wo wir die meisten Daten haben, da liegen die Schätzungen bei ca. 10%. Es ist wichtig zu beachten, dass das wirklich nur Schätzungen sind und dass es keineswegs eine kleine Minderheit oder kleine Randgruppe von Frauen betrifft. Es sind viele Frauen in unserer Gesellschaft, die von dieser Krankheit betroffen sind. Und darüber hinaus beklagen wir noch eine Dunkelziffer an Patientenzahlen, die bereits an Endometriose leiden, ohne dass bereits eine Diagnose gestellt werden konnte.
Ich hatte es eben ja schon mal kurz angedeutet, aber was genau passiert denn im Körper bei einer Endometriose?
Also die Endometriose wird ausgelöst durch Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe, also Endometrium, welches allerdings außerhalb der Gebärmutterhülle wächst. Und dieses abnormale Endometriosegewebe folgt natürlich dem Menstruationszyklus und unterliegt denselben hormonellen Veränderungen, führt aber aufgrund der falschen Lage zu entsprechenden Problemen. Einerseits können sich die Herde auf dieser glatten Oberfläche der inneren Organe wie Eileiter oder Eierstöcke oder Darm oder auch die Gebärmutter in unterschiedlicher Ausprägung ausdehnen. Und andererseits können diese Herde auch infiltrativ wachsen und hierdurch die Funktionsbeeinträchtigung der Organe hervorrufen. Der Körper erkennt natürlich dieses falsche Wachstum und versucht, das zu bekämpfen. Und die einzige Waffe, die dem Körper zur Verfügung steht, das ist eine immunologische Waffe, also eine Entzündungsreaktion. Und angepasst an diese Herdaktivität führt diese Entzündung dann zu typischen monatlichen Beschwerden. Dieser Prozess löst zwar so charakteristische Symptome und charakteristische Komplikationen aus, aber weil diese Ausprägung unvorhersehbar ist, können die Beschwerden sehr stark voneinander sich unterscheiden und von Patienten zu Patienten stark variieren. Und deshalb ist es so schwer, die Ursache häufig für diese Beschwerden zu finden. Deshalb wird der Endometriose auch ihr chamäleonartiger Charakter zugeschrieben.
Weiß man denn eigentlich, warum die Endometriose entsteht? Also gibt es da bekannte Ursachen oder Auslöser?
Ja, die Endometriose ist schon ein rätselhaftes Gesundheitsproblem. Und die Forscher vermuten, dass natürlich genetische Veranlagung, Entzündung, immunologische Störungen eine Rolle spielen. Derzeit bestehen allerdings leider nur Theorien über die Entstehungsursache. Auch wenn die Ursache noch nicht ganz bekannt ist, gelingt es uns allerdings zunehmend, die Entwicklung der Endometriose auf der zellulären, also auf der pathophysiologischen Ebene nachzuvollziehen. Beispielhaft sei hier zum Beispiel die Migration der Zellen in die Gebärmuttermuskulatur genannt, dieses TIA, das ist ein Akronym, Tissue Injury and Repair System. Und auch hier ist die genaue Ursache weiterhin ungeklärt. Aber wir kommen dem Geheimnis immer näher. Und es besteht gute Hoffnung, dass durch noch mehr Forschung in der Zukunft Wege gefunden werden können, diese Krankheit besser zu verstehen und besser behandeln zu können.
Ich hatte vorhin ja schon kurz Schmerzen und auch Probleme beim Kinderwunsch angesprochen. Was sind denn die typischen Symptome einer Endometriose? Wie macht die sich bemerkbar?
Ja, die Endometriose hat durchaus typische Charakteristika und Symptome. Zu den häufigsten gehören starke, krampfartige menstruationsbegleitende Schmerzen, die über das gewöhnliche oder akzeptable Maß und Charakter deutlich hinausgehen. Und Da die Schmerzempfindung allerdings sehr individuell ist und auch die Menstruation bei Gesunden an sich auch mit Beschwerden einhergehen kann, stehen wir vor einem durchaus diagnostischen Dilemma, denn Endometriose verursacht Menstruationsbeschwerden, aber nicht alle Menstruationsbeschwerden sind endometriosebedingt. Also ähnlich dem Vergleich, jeder Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Darüber hinaus berichten Betroffene regelmäßig über Dyspareunie, das ist der wissenschaftliche Begriff für Schmerzen, die tief im Becken, beim oder unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr empfunden werden. Oder Dysurie ist ein typisches Symptom, das beschreibt Störungen, die mit dem Wasserlassen einhergehen und werden verursacht durch endometriosebedingte Läsionen oder Verwachsung im Bereich der Harnblase. Und natürlich aufgrund der Lage sind gastrointestinale Beschwerden ebenfalls relativ häufig, dann die Endometriose auch den Darm, insbesondere das Rektum betreffen kann, kann es hier durchaus zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Verstopfung, Durchfall bis hin zu blutigen Stühlen kommen. Also alles zwar Endometriose typisch, aber nicht so richtig klar, weil es gibt viele andere Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden auch auslösen können. Oft stellen sich die Patientin mit dem wichtigsten Symptom in der Endometriose-Sprechstunde vor, weil sie nicht schwanger werden können. Leider stellt die Endometriose die häufigste Ursache für Kinderlosigkeit bei Paaren in Deutschland dar.
Wenn die Symptome so vielseitig und breit sind, wie Sie das gerade genannt haben, was bedeutet das denn für die Diagnose? Wie wird denn Endometriose festgestellt?
Die Diagnose von Endometriose erfordert schon eine differenzierte Herangehensweise und geht über eine übliche routinemäßige Vorsorgeuntersuchung deutlich hinaus. Also im ersten Schritt wird bei der Diagnosestellung in der Regel natürlich eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung durchgeführt und beinhaltet die Analyse dieser ganzen Schmerzen und Zyklusstörungen und typischen und auch der atypischen Beschwerden. Alle diese Beschwerden werden auf die Möglichkeit einer Endometriose hin untersucht, evaluiert und natürlich auch mit der entsprechenden Differentialdiagnose korreliert. Da Endometriose anhand klinischer Symptome oft allein nicht eindeutig vermutet werden kann, benötigt man dann zusätzliche diagnostische Maßnahmen und unbedingt gehört dazu so eine eingehende sonografische Untersuchung. Wir nennen das Gewebssonografie, die durch eine sehr hohe Bildauflösung charakterisiert ist, sodass das Gewebe selbst oder die Beziehung der Organe zueinander analysiert werden kann. Und die Beurteilung erfolgt zum Beispiel nach den erweiterten MUSA-Kriterien. MUSA bedeutet Morphological Ultrasound Sonographic Assessment. Und diese Kriterien helfen uns bereits vor einer Operation die Wahrscheinlichkeit der Endometriose festzustellen oder abzuschätzen. Entsprechend dieser festgestellten Symptomatik und des Ausprägungsgrades werden dann natürlich auch alle nicht operativen diagnostischen Methoden eingesetzt, wie zum Beispiel die MRT, also Magnetresonanztomographie. Allerdings auch müssen unbedingt auch die Differentialdiagnosen geklärt werden, also eine urologische Untersuchung oder orthopädische Untersuchung oder neurologische oder proktologische, viszeralchirurgische oder auch gastroenterologische Untersuchung, also eine Darmspiegelung, gehören manchmal auch dazu und sollten zumindest erwogen und oft auch durchgeführt werden. Und wenn wir dieses ganze Sammelsurium von verschiedenen Befunden interdisziplinär erhoben haben, dann stellen wir jeden Fall in einer sogenannten wöchentlichen Endometriose-Konferenz vor, sodass alle betroffenen Fakultäten ihre Empfehlung aussprechen können. Und das bildet erst die Grundlage für die weitere operative Planung. Und eine operative Maßnahme erfolgt bei uns erst an dieser Stelle. Hier bieten sich die Laparoskopie, also ein minimalinvasives chirurgisches Verfahren, natürlich an. Bei der Laparoskopie können dann diese betroffenen Bereiche nicht nur visualisiert, sondern auch Gewebeproben entnommen werden, die dann einer histopathologischen Untersuchung unterzogen werden. Und so auf diese Weise kann die Diagnose letztendlich dann gesichert werden. Und da im Rahmen dieser Operation nicht nur die Diagnose gestellt werden kann, sondern es können auch die Herde auch gleich beseitigt werden, ist es natürlich besser, dass eine umfangreiche und gezielte Diagnostik zuvor stattfindet, weil dann können die betreffenden Ärzte intraoperativ den Befund auch in einer Sitzung beseitigen. Findet die Diagnostik erst nach der histologischen Befundsicherung statt, dann ist meistens natürlich ein zweiter Eingriff oder auch weitere operative Eingriffe notwendig, da viele Endometriose-Patienten in jedem auch mehrfach operiert werden müssen. Sollten wir Ärzte schon alles tun, um vermeidbare operative Eingriffe zu verhindern und diese den Patienten zu ersparen?
Sie hatten ja vorhin von einer Dunkelziffer gesprochen, als wir über die Häufigkeit gesprochen haben. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen Frauen, die Endometrioseherde in sich tragen, aber die unentdeckt bleiben? Ist das ein Problem?
Ja, prinzipiell ist die Dynamik und die Ausprägung der Erkrankung natürlich sehr individuell, sodass oft nur schwer die einzelnen Prognosen oder die Zeiträume der Entwicklung genannt werden können. In Deutschland gilt ein Zeitraum von bis zu 7 und manchmal 10 Jahren zwischen der ersten Symptomfeststellung und der tatsächlichen Diagnose. Grundsätzlich gesprochen besteht allerdings durchaus die Gefahr, dass die Entzündungsreaktion Verklebung oder Adhäsionen der inneren Organe mit der Folge der Funktionsbeeinträchtigung oder Störung oder sogar völligen Funktionsausfall verursachen können. Dies führt neben chronischen Schmerzen im Becken oder am Darm oder Blase, Harnleiter oder auch den Nerven im Becken mittel- bis langfristig zum Fertilitätsverlust, also zur Kinderlosigkeit. Zu bedenken ist allerdings auch stets die sekundäre Folge der Endometriose. Denn neben der körperlichen Ebene sind die Patienten auch einer psychischen und seelischen Belastung ausgesetzt. Erkrankungen aus diesem depressiven Formenkreis, die hierdurch gefördert werden, wie Angstzustände oder Fatigue oder auch einfach nur Isolation, sollten natürlich durch eine frühe Diagnosestellung möglichst verhindert werden.
Eine große Angst, wenn irgendwo Gewebe entsteht, was da nicht hingehört, ist natürlich immer, dass es bösartig werden könnte. Besteht diese Gefahr auch bei den Endometrioseherden außerhalb der Gebärmutter?
Also die Endometriose ist grundsätzlich eine gutartige Erkrankung. Aber ja, die Endometrioseherde können in sehr seltenen Fällen auch bösartig werden. Diese bösartigen Tumoren, die sich aus Endometrioseherden entwickeln werden, als sogenannte endometrioide Ovarialkarzinome oder endometriose-assoziierte Ovarialkarzinome bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich allerdings bösartige Tumoren aus den Endometrioseherden entwickeln, ist äußerst gering. Es ist allerdings auch wichtig zu wissen, dass die meisten Frauen mit Endometriose niemals bösartige Tumoren entwickeln. Dennoch empfehlen wir immer, regelmäßige ärztliche Untersuchungen durchzuführen und auch Frauen zu überwachen, die besonders über viele Jahre oder auch manchmal Jahrzehnte unbehandelt geblieben sind. Das heißt, das Risiko steigt durchaus mit dem Alter, sodass bei einer postmenopausalen Patientin an die Endometriosefolge Krebs ärztlicherseits, allerdings ärztlicherseits gedacht werden sollte. Endometriose selbst ist aber keine Krebserkrankung. Aber die Möglichkeit, dass sie mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten einhergeht, ist natürlich ein weiter Bereich und dieser wird weiterhin erforscht.
Sie hatten das Thema Operation ja schon angesprochen, aber in welcher Bandbreite können Sie denn Patienten mit Endometriose behandeln?
Also die Behandlung hängt in erster Linie vom Schweregrad der Erkrankung ab, der Symptomatik, der individuellen Bedürfnissen der Patientin ab. Die Behandlung steht meistens auf 4 oder manchmal sogar 5 Säulen. Zuallererst ist es natürlich das Schmerzmanagement zu nennen, denn das ist das Hauptsymptom. Und dieses leitende Symptom kann natürlich auf einfachste Weise mit Schmerzmitteln behandelt werden. Von ihrer behandelnden Ärztin oder Arzt erfahren sie natürlich dann meistens die Strategie so eines intelligenten Schmerzmitteleinsatzes. Die erreichte Schmerzfreiheit ist es unbedingt wirklich wichtig, dass sie genutzt wird für regelmäßige Bewegung, für Physiotherapie, für Entspannungstechniken oder für sogenannten balneologischen Behandlungen, also Wärme- oder Kältebehandlung, die erst durch ihre Kontinuität und Regelmäßigkeit ebenfalls an sich das Schmerzniveau signifikant senken. Einen weiteren Part der Therapie sehen wir in der Hormontherapie. Wir können die Endometrioseherde damit zwar nicht beseitigen, aber wir können es gezielt modulieren und dadurch die Patienten in Schützung nehmen. Hormonelle Therapie, wie die Einnahme von oralen Kontrazeptiva, also der Pille, im sogenannten Langzyklus, also ohne dass eine Periode stattfindet, oder hormonelle Injektion oder die Hormonspirale können verwendet werden, um die Symptome zu reduzieren, komplett zu vermeiden oder auch um die Wiederauftretungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Allerdings so eine definitive Therapie der Narkose erfolgt ausschließlich auf chirurgischem Wege. Das, wie schon gesagt, erfolgt in der Regel laparoskopisch oder robotisch, also minimalinvasiv. Was auch beachtet werden sollte, ist ein ganz wichtiger Punkt, und zwar der Schutz der Fertilität bei betroffenen Patienten. Relativ frühzeitig sollte immer daran gedacht werden und es sollte auch erwogen werden, ob sogar eine Vorstellung in einem Reproduktionszentrum vor einem operativen Eingriff erwogen oder empfohlen werden sollte. Und hier geht es nicht darum, die künstliche Befruchtung sofort durchzuführen oder um die Eileiterfunktion zu prüfen, sondern um die hormonelle Diagnostik durchzuführen und die hormonellen Auswirkungen auf die Gebärmutterschleimhaut, auf die Gebärmutterhöhle zu beurteilen, auch um die Eizellreserve der Eierstöcke zu kontrollieren. Und denn nicht nur durch die Erkrankung selbst, sondern auch durch die operative mechanische Belastung kann diese auch bedroht sein. Dieser von mir am Anfang schon erwähnte letzte Bereich, der therapeutisch häufig auch übersehen wird, der ist ebenfalls wichtig, zumindest für die Patientin extrem wichtig. Denn wie bei allen chronischen Erkrankungen wissen wir, dass das gesamte Leben der Patienten durch diese Erkrankung irgendwie betroffen und tangiert ist, sodass sozialmedizinische oder psychologische Betreuung oder Beratung hier oft zum frühen Zeitpunkt schon sehr wichtig sind, um auch schlimme soziale Folgen für Betroffene vermeiden oder zumindest minimieren zu können. Also, wie Sie sehen, die Wahl der Behandlung hängt von sehr vielen Faktoren ab und für jede Patientin sollte daher immer so eine individuelle Behandlungsstrategie entwickelt werden. Aber Schmerzlinderung, die Erhaltung der Lebensqualität der Patientin und die Organfunktion stehen dabei also immer im Vordergrund.
Wenn tatsächlich eine Operation ansteht, was sagen denn Ihre Patientinnen als wie belastend empfinden Sie diese?
Also belastend überhaupt nicht. Also definitiv kann man das verneinen. Eine operative Maßnahme geht immer eine Abwägung der Vor- und Nachteile voraus. Das heißt, nur wenn die Vorteile deutlich die Nachteile überwiegen, nur dann entscheiden wir uns natürlich für einen operativen Eingriff. Das heißt, die Operation stellt keine Belastung, sondern eine Erlösung oder eine Rettung oder Heilungsoption für die Patientin dar, sodass die Patienten mit Zuversicht und mit positiver Erwartung an die OP herangehen und nicht mit Angst. Natürlich hängt die Belastung einer operativen Maßnahme von den verschiedenen Faktoren, die die Patientin mitbringt, ab und natürlich auch von der Art des operativen Eingriffs. Wichtig ist allerdings, dass die emotionale Verfassung der Patientin auch so beeinflusst wird, dass sie eher das nicht als Belastung, sondern eher als eine Rettung empfinden. Die minimalinvasive Art des Eingriffs, das natürlich die häufigste Option der Therapie darstellt, ermöglicht natürlich auch eine rasche postoperative Mobilisierung und eine rasche Entlassung. Klar, dass eine Darmoperation natürlich eine längere Überwachungsphase in der Klinik bedeutet, aber in der Regel sind das kleinere, minimalinvasive Eingriffe und die Patienten können regelhaft meistens am dritten postoperativen Tag die Klinik auch wieder verlassen. Wichtig vielleicht nochmal hier zu wissen, dass die Operation auch nicht das Ende der Therapie darstellt. Denn wie alle chronischen Erkrankungen benötigt auch die Endometriose auch eine langfristige Beachtung und natürlich auch eine Nachsorge. Wichtig, dass man die Patienten vor der Operation natürlich darüber gut informiert, mit einer klaren Kommunikation und Darstellung dieser medizinischen Maßnahmen und psychologischen und sozialmedizinischen Unterstützung kann natürlich so eine gute Vorbereitung auf den Eingriff erfolgen und dann sind die Patienten meistens auch sehr zufrieden.
Können Sie vielleicht noch mal etwas zum Ablauf sagen? Also, wo setzen Sie Zugänge in den meisten Fällen? Wie lange dauert so ein Eingriff? Welche Narkose ist erforderlich? Und ist das immer ein stationärer Eingriff?
Die genauen Details einer Endometriose-Operation können natürlich je nach dem individuellen Fall und den Empfehlungen des behandelnden Arztes durchaus variieren. Und der Zugang zu einer Endometriose-Operation hängt natürlich auch von der Lage und vom Schweregrad der Operation ab. In den meisten Fällen erfolgt der Eingriff allerdings minimalinvasiv, also laparoskopisch oder robotisch. Bei diesen Verfahren werden kleine Einschnitte im Bauchraum vorgenommen, durch die eine Kamera und natürlich auch die chirurgischen Instrumente eingeführt werden können. Und dies ermöglicht dem gynäkologischen Chirurgen, das Endometriosegewebe radikal zu entfernen und gleichzeitig die Organe oder die Organintegrität zu schützen. Die Dauer so einer Operation hängt natürlich dann sehr von der Ausdehnung der Endometriose ab und von den zusätzlichen Maßnahmen, die dort notwendig sind. Also regelhaft wird 1 bis 2 Stunden dafür geplant. Und gelegentlich wird auch die Facharztkompetenz und der operativen Nachbardisziplin im OP benötigt, insbesondere dann, wenn der Darm oder das Zahnableitungssystem betroffen sind, sodass natürlich Operationen auch an diesen Organen dann auch durchgeführt werden müssen. Und natürlich wird die Operation immer unter Vollnarkose durchgeführt. Und der Anästhesist, der die Narkoseart und die Dosis individuell an die Bedürfnisse anpasst, sorgt allerdings auch dafür, dass die postoperative Schmerzmedikation auch funktioniert, sodass das Ziel auch für den Anästhesisten ist, die postoperative Schmerzfreiheit, das zu garantieren. In Deutschland werden die Endometriose-Operationen regelhaft stationär durchgeführt und kleinere Eingriffe könnten auch ambulant durchgeführt werden, aber in der Regel sind das schon etwas umfangreichere Operationen, sodass sie schon eine stationäre Überwachung und einen Aufenthalt dadurch erfordern. Nach einer Operation wird die Patientin natürlich engmaschig überwacht, erhält Schmerzmittel sowie Anweisungen zur Wundpflege und zur weiteren Rekonvaleszenz. Und die postoperative Genesung kann natürlich je nach Größe des Eingriffs variieren, ist allerdings meistens nach einigen Tagen abgeschlossen. Je besser die Patienten natürlich den Anweisungen der Ärzte befolgen, je weniger Komplikationen und je besser das Team eingespielt ist, desto schneller kann natürlich die Rekonvaleszenz auch durchgeführt werden. Und das meiste passiert allerdings zu Hause, denn die Erholung ist nicht das Ziel, das wir in einem Akutkrankenhaus verfolgen, sondern dort sollen Komplikationen ausgeschlossen werden. Der Weg der Heilung soll dort beurteilt werden, aber die Heilung passiert viel besser zu Hause als in der Klinik.
Wie schnell geht es denn den Frauen hinterher besser? Also, wie schnell könnten die theoretisch zurück in ihren Beruf gehen?
Also die Geschwindigkeit, mit der sich Frauen nach einer auch umfangreichen Endometriose-Operation erholen oder besser fühlen, erstaunt mich doch immer wieder, denn viele Patienten berichten bereits schon am Abend nach dem Eingriff über eine Erleichterung, so einen Spannungsverlust oder Schmerzverlust im Becken. Ist keine Darm- oder Harnblasen- oder Harnleitoperation notwendig, werden die Patienten rasch, also bereits am Tag der Operation mobilisiert und regelhaft in den ersten 3 Tagen nach der Operation auch wieder entlassen. Ist eine Anastomose, also so eine Darmverbindung, angelegt worden, so wird die Darmfunktion dann natürlich besonders sorgfältig beobachtet und kontrolliert, sodass sich der Aufenthalt natürlich dadurch etwas verlängert, sodass die Patienten meistens zwischen dem 7. und dem 10. postoperativen Tag wieder in die häusliche Umgebung entlassen werden können. Und natürlich erholen sich jüngere, schlankere und fittere Patienten tendenziell schneller und besser als andere, aber das ist ja kein endometriose-spezifisches Phänomen. Und so wie ich schon vorhin gesagt habe, das Mindset spielt hier schon eine entscheidende Rolle. Denn gute Vorbereitung und Vertrauen zwischen Arzt und Patienten sind hier oft entscheidender als alle Statistiken, die uns zur Verfügung stehen. Wichtig für Sie zu wissen, auch wieder, der stationäre Aufenthalt dient nur in der zweiten Linie zur Erholung. In der ersten Linie geht es darum, aktiv nach postoperativen Komplikationen zu suchen, um die Folgen für Patienten möglichst zu minimieren. Natürlich finden wir nur extrem selten Komplikationen. Allerdings, falls welche auftreten, dann müssen sie aktiv natürlich behandelt werden, sodass sich natürlich dann der Aufenthalt verändern kann. Grundsätzlich gilt, die Erholung und die Rekonvaleszenz ist ein Prozess, welcher natürlich dann mehrere Wochen betragen kann. Aber dieser kann und braucht man nicht mehr unter stationären Bedingungen eine Akutklinik erfolgen. Er wird allerdings dort eingeleitet.
Gibt es denn bei diesen Eingriffen irgendwelche Risiken?
Ja, wie jede Operation kann natürlich mit Risiken verbunden sein. Und wir unterscheiden grundsätzlich allgemeine und spezielle Operationsrisiken, also was wie Infektionen, Blutungen oder Verletzungen von umliegenden Organen und Narbenbildung. Auch das geringe Anästhesierisiko, also allergische Reaktionen auf Anästhesie oder andere Anästhesiekomplikationen sind glücklicherweise extrem selten. Wichtig zu wissen ist, dass Unfruchtbarkeit durchaus die Folge auch einer Endometriose-Operation sein kann, obwohl das Gegenteil eigentlich beabsichtigt ist. Leider gibt es da auch keine Garantien. Und auch wichtig zu wissen, wiederkehrende Endometriose-Operationen sind durchaus möglich. Das heißt, eine Risikoanalyse sollte natürlich immer im Vorfeld erfolgen. Und so wie ich vorhin gesagt habe, eine Abwägung der Vor- und Nachteile ist sehr individuell und erfolgt vorher. Und nur wenn der Vorteil so evident groß ist, dann erst wird eine Operation durchgeführt.
Besteht denn eigentlich die Möglichkeit, dass trotz erfolgreicher Operationen sich erneut Endometrioseherde im Körper bilden?
Ja, leider, leider. Gelegentlich wachsen einfach übersehene Herde, die nicht entfernt wurden, weiter. Und übersehen wurden sie, weil sie zum Zeitpunkt der Operation noch nicht erkennbar waren. Endometriose ist eine chronische Erkrankung und obwohl die Symptome durch verschiedene Behandlungsmethoden gelindert werden können, ist die Krankheit an sich nicht heilbar und da wir die Ursache nicht kennen, haben wir natürlich da ein kleines Problem. Für die Patienten allerdings wichtig zu wissen, diese Rückfallquote, das Wiederauftreten der Erkrankung, lässt sich natürlich auch statistisch erfassen. Das eine ist der Ausprägungsgrad und das ist Patientenalter. Während bei so 20- bis 29-jährigen Patienten die Rückfallquote bis zu 40% betragen kann, liegt sie bei 30- bis 39-jährigen Patienten dann nur noch bei 20%. Wenn die Patienten älter sind, also 40 bis 45, dann sinkt diese Rückfallquote auf 10%. Andererseits können wir auch sagen, dass die ausgeprägten Stadien, also Stadium 3 und 4, bis zu 90% beschriebene Rezidive aufweisen und in den kleineren Stadien der Rückfallquoten allerdings dann wieder sehr schnell kleiner werden und dann nur noch 2 bis 25% betragen. Selbst nach einer sehr erfolgreichen Behandlung können sich neue Endometrioseherde ja leider bilden. Das ist einer der Gründe, warum diese Langzeitbetreuung und gegebenenfalls wiederholte Behandlung erforderlich sein können, um die Symptome im Schach zu halten. Und letztendlich geht es um die Lebensqualität der betroffenen Patienten. Die muss aufrechterhalten werden. Wie Sie sehen, stellen gute Diagnostik, exzellente operative Leistung und engmaschige Nachsorge die entscheidenden Parameter einer erfolgreichen Strategie gegen diese seltsame Erkrankung.
Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Woidert.
Vielen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.